Blackbox-Lektorat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hansa Rauschen. Hier am Anfang jeder Folge fragen Florian und ich uns ja mal gegenseitig, was liegt eigentlich gerade auf deinem Schreibtisch? Und damit gab es, glaube ich, in vielen Folgen jetzt schon so einen ganz guten kleinen Schnappschuss-Einblick in das, was wir hier im Lektorat so alltäglich machen. Und trotzdem haben wir uns gedacht, dass es vielleicht doch auch mal an der Zeit wäre, einfach mal eine Folge aufzunehmen, in der wir richtig einmal uns drüber unterhalten, Lektorat, was machen wir da eigentlich? Weil wir schon das Gefühl haben, dass von außen oft Leute solche Ideen an uns rantragen, wie im Lektorat wird doch vor allem irgendwie Korrektur gelesen oder ihr lest den ganzen Tag nur Manuskripte. Und da haben wir gedacht, ja, vielleicht gibt es gar nicht so viel Wissen von außen in das, was LektorInnen eigentlich den ganzen Tag so machen. Da wollen wir also heute ausführlich drüber sprechen. Aber erstmal Florian, hallo.
Hallo.
Was ist denn gerade los bei dir?
Bei mir war los, dass ich die Leipziger Buchmesse komplett verpasst habe. Ich war krank mit irgendwelchen Kita-Keimen und zu Hause und ziemlich traurig. Ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, weil ich Berichterstattung gelesen habe nochmal und überhaupt so ein bisschen gesammelt habe, was gesagt wurde zum Preis der Leipziger Buchmesse, der mich total interessiert, weil in Deutschland haben wir oder in deutschsprachigen Ländern sehr viele Preise, aber wenige, die wirklich Öffentlichkeitswirksamkeit erzeugen können. Da gehört er eindeutig dazu. Er wurde jetzt so ganz zwiespältig innerhalb der Branche, gerade im Lektorat, auch sehr scheel angesehen, weil dann oft gesagt wurde, Gott, oh Gott, das wird ja immer indiemäßiger und nischiger und so weiter. Und gleichzeitig wurde es auch gefeiert, dass gesagt wurde, da werden Entdeckungen gemacht und die trauen sich was. Ich habe jetzt gerade bei Thomas Humitsch, Intellectures, dem tollen Blog, gelesen, der hat richtig aufgezählt, wie viel Indie überhaupt ausgezeichnet wurde in der Ägide von Insa Wilke, der Literaturkritikerin, als Vorsitzende des Preises. Und genau, damit habe ich mich eigentlich einfach nur beschäftigt. Und man hat da immer ganz verschiedene Gefühle aus Verlagsperspektive. Man will natürlich vor allem die eigenen Leute durchbringen. Gleichzeitig finde ich es wirklich toll, in einem Kulturraum zu leben, in dem es überhaupt sowas gibt, wie wahnsinnig abgefahrene Projekte in kleinen, unabhängigen Verlagen, die echt Innovation reinbringen und so weiter. Das ist ganz, ganz toll, dass ein großer Preis das nach vorne bringt. Gleichzeitig habe ich tatsächlich trotzdem auch zwiespältige Gefühle. Und gar nicht nur, weil es mir so um Verkaufe geht und darum, dass der Buchhandel boomen soll und man jedes Mal in ein Buch durchpeitschen muss wie noch was und immer irgendeinen riesigen 300.000er für irgendeinen Verlag haben muss, damit die ganze Branche und der Buchhandel floriert, obwohl ich es gut finde, wenn Buchhandel floriert, sondern weil ich finde, dass Preise, die tatsächlich Öffentlichkeitswirksamkeit haben können, auch ein ganz bisschen das nutzen sollten. Und das sind so wenige, die so dieses Vehikel sein können, dass man mit ihnen was anfangen kann, dass richtig über die Bücher der Saison gesprochen wird. Und da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass das jetzt auch nach Leipzig gar nicht passierte, dass sehr wenig über diese Bücher geredet wurde, dass es einfach gar nicht so die großen Bücher und Themen der Zeit waren. Und das finde ich was, was ich eigentlich immer sehr, sehr schön finde. Und da habe ich mich wirklich mit beschäftigt, weil man sich dann doch irgendwie grämt und immer denkt, das wäre doch eine der wenigen Möglichkeiten gewesen. Das ist wahrscheinlich wie wenn man Tischtennisverein ist und Tischtennis kommt echt nur alle paar Jahre mal kurz in die Schlagzeilen, wenn irgendwas ganz Außerordentliches passiert. Und das Gefühl habe ich auch den großen Preisen gegenüber.
Und vor allem natürlich auch, weil du da auch so ein paar Aktien drin hast oder wir als LektorInnen da natürlich auch ein paar Aktien drin haben, oder?
Ich gebe es zu, ja.
ja gut, was machen wir denn ansonsten so, wenn wir nicht gerade hoffen, dass AutorInnen von uns Preise bekommen oder uns ärgern, wenn sie es nicht tun?
Also bei dem Preis war es ja tatsächlich so, dass Jo Lendle und Lina Musur für Hansa Berlin alle möglichen Leute da waren. Da geht es ganz stark auch ums Händchenhalten, eine wichtige Funktion im Lektorat, dass man überhaupt einfach ein Ansprechpartner ist. Ein Verlag ist eine undurchschaubare Institution mit unglaublich komplizierten Vorgängen. Es gibt Leute, die sich nur damit beschäftigen, wie man E-Books richtig in den Markt pumpt und solches Zeug. Und von außen, wenn man eigentlich am Schreibtisch sitzt und ganz was anderes macht, braucht man einen Lotsen, einen Boten, der da durchkommt. Deswegen ist Kommunikation tatsächlich eine ganz wichtige Funktion, glaube ich, als Lektor, die überhaupt nichts mit Manuskripten zu tun hat, sondern richtig einfach nur dieses Ansprechbarsein in die verschiedensten Richtungen. Das ist eine wichtige Funktion. Ich glaube, die ist immer wichtiger geworden, vor allem bei uns heißen ja die Sitzungen immer noch Postsitzungen im Hansa Verlag, weil früher da tatsächlich die Post der Autoren, Autorinnen, vor allem Autoren damals, geöffnet wurde und dann gemeinsam beschlossen wurde, was man jetzt wieder Ilias Canetti zurücktelegrafiert oder so. Und heute ist das natürlich alles unendlich beschleunigt. Das geht hin und her in einer Art und Weise. Gibt es gar nicht. dadurch ist das auf jeden Fall ein riesiger Akt, dass man eigentlich nur ein Kommunikationsdienstleister ist.
Ja, vor allem nur kurz zur Erklärung. Also nicht jede Sitzung bei Hansa heißt Postsitzung, sondern die Lektoratssitzung natürlich heißt Postsitzung.
Ganz genau. Ist das auch das, was dir zuerst einfällt, wenn du an Lektorat denkst? Oder was ist die Tätigkeit, die dir als erstes einfällt, wenn du sagst Lektorat?
Ich finde, Kommunikation ist ein gutes Stichwort, weil es stimmt ja, man kommuniziert nicht nur nach außen an seine AutorInnen, man kommuniziert aber auch ganz, ganz stark in alle anderen Abteilungen des Hauses. Ich glaube, wenn ich jetzt so daran denke, was bedeutet es, Lektorin zu sein, habe ich vor allem das Gefühl, dass man irgendwie am allermeisten so eine Art Schnittstellenfunktion im Verlag inne hat. Und das hat jetzt mit Kommunikation ganz viel zu tun. Also es tut mir leid, wenn es sich ein bisschen doppelt. Man ist natürlich dafür verantwortlich, gute Bücher zu akquirieren und die ins Programm zu holen. Und das ist natürlich auch eine der wichtigsten Aufgaben. Und dann ist man aber auch innerhalb des Verlages dafür verantwortlich, für dieses Buch einzustehen. Man trägt es in die ganzen anderen Abteilungen. Man spricht immer wieder darüber. Man ist in ganz vielen verschiedenen Sitzungen präsent. Man wird immer wieder gefragt, wenn es darum geht, keine Ahnung, ist das eine gute Idee? Könntest du mal den Autor, die Autorin fragen? Man ist auch immer wieder das Sprachrohr zu den AutorInnen nach draußen. Dann gibt es ja auch noch die Agenten, wie wir wissen. Da haben wir auch kürzlich eine Folge zu gemacht, mit denen man auch immer wieder kommunizieren muss. Dann gibt es eine Herstellung. Da werden gerade irgendwelche Bücher gesetzt. Da muss man dann auch auf einmal irgendwie drauf gucken und sagen, passt oder passt nicht. Oder man ist dann in irgendwelche anderen Sachen gerade eingebunden. Also ja, ich habe das Gefühl, dass man in jede Richtung sozusagen des Verlages immer so ein bisschen guckt und von jeder Richtung auch immer ein bisschen gefordert ist. Und das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun, das hat aber auch ganz viel mit Organisation zu tun. Also ich würde sagen, wer eher ein chaotisches Wesen ist, wird wahrscheinlich seine Probleme haben, in einem größeren Verlag oder auch in einem kleineren zu arbeiten, weil wir einfach sehr, sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig machen. Und ich glaube, wenn man da nicht auf eine gewisse Art gut organisiert ist, dann kann einem das auch alles ziemlich schnell abfliegen.
Das Schöne an dieser Folge ist ja, ich kann hier wirklich nur sprechen als in einer einzigen Funktion. Ich war halt bei Hansa jetzt einige Jahre, wirklich viele inzwischen, ich glaube 9, Lektor. Während du die Branche aus allen möglichen Perspektiven gesehen hast. Und wir kommen jetzt etwas näher heran, was aus der Waldorfschülerin in Oldenburg geworden ist. Wir betreten jetzt deine Seelenlandschaft. Vielleicht erzählst du sollst nicht deine komplette berufliche Karriere erzählen, aber ein bisschen doch. Eigentlich würde mich ja interessieren an diesen ganzen Stationen, die du in der Literaturwelt hattest. In welcher Sekunde hast du dich so richtig als Lektorin gefühlt?
Ja, vielleicht sollte ich dazu ganz kurz sagen, ich war nicht so lange auf einer Waldorfschule, also es ging dann auch noch woanders hin. Womit ich nicht sagen will, dass man nicht auch nach einer Waldorfschule diesen Beruf machen kann. Also ich bin ganz klassisch mit dem Volontariat eingestiegen und das habe ich schon bei einem sehr großen Publikumsverlag gemacht, nämlich bei Drömer Knauer. Und da habe ich dann richtig gesehen, gelernt, wie auch immer, was es bedeutet, Lektorin in so einem richtig, richtig großen Publikumsverlag zu sein, der auch richtig ein großes Hardcover-Programm hat, ein riesiges Taschenbuchprogramm und wo eigentlich auch gar nicht mehr so richtig lektoriert wird, weil diese Massen an Büchern, das ist gar nicht zu stemmen, da gibt man eigentlich alles raus und genauso war es dann, danach war ich bei Goldmann, als auch bei einem sehr, sehr, sehr kommerziellen Verlag mit einem ähnlich großen Programm. Da hat man eigentlich auch nicht mehr selbst lektoriert, sondern auch alles an freie LektorInnen rausgegeben. Und das war ganz interessant, weil da hatte ich wirklich das Gefühl, Lektorin sein bedeutet hier natürlich immer noch die Akquise, es war ein wichtiger Teil, aber es ist hier wirklich eher eine Art von Projektmanagement, wie ich es gerade beschrieben habe, mit Kommunikation, die man in alle Richtungen verfolgt. Aber man war gar nicht mehr so nah an der Textarbeit, was interessant war, weil ich natürlich ursprünglich dachte, ich komme in diesen Beruf und werde vor allem an irgendwelchen wilden Manuskripten sitzen.
Also wie darf ich mir das vorstellen? In so großen Konzernverlagen ist das so strukturiert, dass da einzelne Leute sitzen, die tatsächlich in großen Runden einkaufen Manuskripte und sie entscheiden, was das Programm sein wird und die dann sich um dieses ganze Verpackungszeug und so weiter, Vorschau, Cover und so weiter irgendwie kommunikativ kümmern. Aber die eigentliche Arbeit am Text erfolgt gar nicht mehr dort.
Genau, das ist tatsächlich so. Also die Akquise, die macht man als Lektorin ganz normal. Also da bringt man dann was mit in die Lektoratsrunde und akquiriert im besten Falle oder macht ein Angebot. Aber wenn es dann soweit ist, dass die Texte da sind und lektoriert werden, dann gibt man die in den allermeisten Fällen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber in den allermeisten Fällen in diesen sehr populären und auch genregetriebenen Programmen gibt man das alles raus an freie Lektorinnen. Was aber auch gar nicht anders zu bewältigen ist. Also ich habe damals wirklich 15 bis 20 Titel pro Programm betreut. Das ist natürlich eine irre Summe. Man würde nirgendwo hinkommen, wenn man diese Texte selbst lektorieren würde. Aber es ist interessant, weil da tatsächlich eine große Verschiebung stattgefunden hat von dem, was ein Lektor, eine Lektorin wahrscheinlich ursprünglich mal gemacht hat. Und das wäre jetzt auch meine Frage an dich, weil du bist ja als Quereinsteiger in diesen Beruf gekommen. Also du hast ja gar nicht wie ich den klassischen Weg übers Volontariat gemacht. Das heißt, du hattest ja vielleicht schon so eine Draufsicht, weil du hast dich ja schon so lange in der Branche umgetan, eine Art Draufsicht auf den Beruf oder auch eine sehr, sehr konkrete Vorstellung davon. Und wie war das dann? War das dann auch genauso, wie du es dir vorgestellt hast? Ich meine, du kamst dann zu Hansa, du hattest keine Vorausbildung als Lektor und dann musstest du auf einmal.
Genau, ich hatte das große Glück, zum Zeitpunkt hier in München irgendwie rumzuspuken und eigentlich so Literaturkritiker oder sowas werden zu wollen, als es hier einen Wechsel gab. Lina Musur ging weg, die hier die jüngere deutschsprachige Literatur betreut hatte. Und Martin Korditsch kam nach und wollte aber anfangs nur eine 50%-Stelle machen. Und da wurde ich dann eben vom auch neuen Verleger gefragt, ob ich da einspringen könnte. Das kam vor allem dadurch zustande, dass ich so eine Art Tuchfühlung hatte, weil ich einfach sehr viel zu dem Zeitpunkt machte in der jüngeren deutschsprachigen Literatur und eben Kritiken schrieb und Festivals organisiert hatte und solche Sachen. Und ich hatte eigentlich wenig Vorstellungen. Mir war überhaupt nicht klar, dass ich jemals eine Art Produktmanager werden würde. Ich hatte mir immer nur vorgenommen, mich mit schönen Büchern zu beschäftigen. Und als ich dann zu Hansa kam, ich hatte früher auch mal ein Praktikum, eine Hospitanz gemacht bei Suhrkamp, waren das natürlich alles Häuser, die genau diese große Aura hatten davon, dass da noch Leute saßen, die wirklich einfach mit Manuskriptstapel und mit Bleistift schön was eintrugen und so weiter. Das sind ja auch noch, hier leben wir in den Rudimenten davon. Hier wird das ja verteidigt. Zum Beispiel Hansa gibt sehr, sehr, sehr wenig Lektorat raus und ist dadurch aber inzwischen in so eine, ist man oft in eine ziemlich eingeklemmte Situation gekommen. Ich habe oft das Gefühl, dass ich so 80% damit beschäftigt bin, komisches Produktmanagement zu machen, denn da wird der Andrang eindeutig immer und immer und immer größer. Es nimmt immer mehr Raum ein, diese Vorschauen zu produzieren oder so, ist ein kompletter Job. Und die nächsten 80% dann eigentlich noch akribische, gute Textarbeit zu machen. Der große Unterschied, glaube ich, zu Konzernverlagen und zu vielen anderen Verlagsformen ist, dass in Verlagen wie Suhrkamp oder Hansa nach wie vor recht wenige Titelzahlen betreut werden. Also bei uns ist es wirklich viel, wenn jemand 4, 5 Bücher in einer Saison macht. Und ich habe schon viele Saisons gehabt, in denen ich 1 oder 2 Bücher betreut habe. Das ist natürlich toll.
Das stimmt, aber ich glaube, wir beide wissen auch, dass es ein totaler Luxus ist. Wir kennen ja auch viele Kolleginnen in anderen Verlagen und wissen, dass da teilweise viel mehr Bücher durchgeschoben werden, auch mit eigener Textarbeit. Aber erinnerst du dich, als du dann hier so aufschlugst, irgendwie an einen Moment, in dem du dachtest, ach, das bedeutet es, Lektor zu sein? Oder gab es auch einen Moment, wo du dachtest, hä, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass das Teil dieses Berufs ist? Oder hast du sehr schnell einfach akzeptiert, was da alles so über dich kam?
Ja, nee, also mit diesem ganzen Rest, mit diesem Manager-Sein hadere ich eigentlich die ganze Zeit. Also das ist auf jeden Fall, kann ich gar keine harmonische Antwort geben. Und eigentlich kenne ich sehr, sehr viele. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum Leute wieder die Branche verlassen oder warum oft Stellen gewechselt werden, ist, glaube ich, dass Leute da oft tatsächlich an ihre Grenzen kommen, weil da sehr viel Belastung drauf liegt. Dieses, das Lektorat fühlen, das war eigentlich von Anfang an ganz stark, weil ich auch gemerkt habe, dass es gleichzeitig eine unglaublich dankbare Tätigkeit ist. Denn jetzt kommen wir zum anderen Punkt, der Arbeit am Text selbst. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass das so ein idiotensicherer Job ist, den alle machen können und der einfach immer fluffy aufgeht. Aber ich stellte dann sehr schnell fest, ich hatte großen Respekt davor, meine ersten Manuskripte zu betreuen, weil ich eigentlich gar nicht wusste, was man da genau tut und es mir eigentlich auch niemand so richtig erklären konnte. Das ist ja die Blackbox, über die wir gleich auch noch sprechen werden. Aber ich merkte dann, dass es eine wahnsinnig dankbare Tätigkeit ist, weil die andere Seite unglaublich dankbar überhaupt für Response und für Kritik und für Punkte ist. Eigentlich für alles, selbst für schroffe Ablehnung, weil die andere Seite, die Autoreninstanz, ja unendlich einsam eigentlich ist. Die sehnt sich so sehr danach, dass jemand kommt, etwas sagt, dass er vielleicht anfangs sogar nur ein paar Sätze sagt, dass er aber irgendwann sogar auf jede Seite, vielleicht auf fast jeden Satz reagieren wird. Das ist, auch wenn es dann manchmal total heftig und rubbelig und anstrengend abläuft, ist das trotzdem, ist man fast so die große Endfantasie der Autorin, des Autors. Und eigentlich habe ich es fast noch nie erlebt. Ich hatte 1, 2 Fälle mit starken, schlimmen Konflikten, aber fast immer, selbst wenn man wirklich rumstreitet letztlich darüber, wie dieses Manuskript werden soll, ist es unglaublich dankbar, weil man so eine sehr, sehr wichtige Verkörperung davon ist, dass jemand überhaupt kommen könnte und zu allem etwas sagen könnte. Das ist die schöne Fiktion von Lektorat eigentlich.
Ja, das stimmt total. Und was ich daran irgendwie auch mal so schön und besonders finde, ist, wenn man mit AutorInnen an einem Lektorat sitzt, dann, das ist so eine ganz intensive Zeit und das ist auch eine ganz interessante Beziehung, finde ich, die man in dieser Zeit miteinander hat, weil man tritt in eine Beziehung miteinander über diesen Text. Man schickt sich auch permanent diesen Text hin und her mit Kommentaren oder schickt noch Mails oder dieses und jenes. Und ich finde, das ist irgendwie, es ist eine sehr, sehr, sehr besondere Art, miteinander zu kommunizieren. Auf eine Art ist es ja auch sehr intim, da hat jemand einen Text geschrieben und man geht da jetzt rein und sagt, willst du nicht streichen, hier könnte man es doch besser machen, das brauchst eigentlich nicht. Man versucht ja so ein bisschen in den Kopf des anderen jeweils reinzuschauen und ich finde, das ist irgendwie, es hat auch was ganz Tolles und Produktives und Beflügelndes, wenn man da richtig so im Flow ist miteinander. Aber vielleicht, um das nochmal einmal aufzudröseln, damit es nicht zu wild durcheinander geht. Und dann können wir nochmal ein bisschen genauer über das Lektorieren sprechen. Nur nochmal vielleicht zur Verdeutlichung, was es bedeutet, Lektor oder Lektorin zu sein. Ich sage immer, der Beruf besteht aus drei Säulen quasi. Und also die eine Säule ist Akquirieren, also einfach Manuskripte prüfen, die uns angeboten werden und überlegen, passen sie ins Programm. Und dann im Ideal verkauft man es ein. Die zweite Säule ist dann die Arbeit mit dem Autor, mit der Autorin am Text. Und die dritte ist quasi dieses permanente Managen der Projekte, die man hat, ins Haus hinein. Und irgendwie versuchen wir, diese drei Dinge in Einklang miteinander zu bringen. Aber wie du gerade schon beschrieben hast, manchmal sehr schwierig, weil eben die Textarbeit, das Lektorieren, eigentlich die meiste Zeit fordert. Aber ein bisschen absurd. Wir müssen sie eigentlich in die Randzeiten um quasi unser Tagesgeschäft legen. Aber sag doch mal, das Lektorieren an sich, wie würdest du das beschreiben? Was passiert da?
Ja, das lässt sich tatsächlich, glaube ich, sehr schwer aufdröseln. Und ich finde auch wirklich interessant, ich finde es einen so intimen Akt seltsamerweise, dass ich es eigentlich auch von ganz vielen auch Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich befreundet bin, mit denen ich viel zu tun habe, nicht weiß. Man sieht auch eigentlich unglaublich wenig. Man kriegt, ganz oft sieht man eben noch die Gänge der Korrektorin, über die wir unbedingt auch mal eine Folge machen müssen, weil das wirklich eine totale große Wissenschaft ist und weil das Texte ganz stark verändern kann. Immer wenn die große Forderung der Übersetzerinnen kommt, dass sie aufs Cover wollen, denke ich, es gibt auch viele andere Leute, die Texte wirklich prägen, eben nämlich zum Beispiel das Korrektorat, das Lektorat, viele, viele Instanzen.
Genau, aber sorry, nur ganz schnell, da können wir ja direkt mit dem einen Mythos aufräumen. Wir sind keine KorrekturleserInnen. Mhm. Das machen wir nicht. Also wenn wir einen Fehler sehen, dann korrigieren wir ihn schon, aber
genau,
wir machen was anderes.
Und da kann ich jetzt schon in meine Praxis reingucken. Habe ich mir tatsächlich, ich bin gar nicht der ordentlichste Mensch der Welt, aber ich habe es mir über die Jahre, gewöhne ich es mir immer stärker an, dass ich gemerkt habe, was man für einen schrecklichen Hudel hat, wenn man Vereinheitlichungen erst sehr spät vornimmt, eben erst nachdem alles gelaufen ist und so weiter. Also ich werde immer akribischer, Text schon die ganze Zeit richtig zu stellen und zu systematisieren und kleine orthografische Sachen auszugleichen und so, was ich in den ersten Jahren gar nicht so sehr gemacht habe. Das ist durchaus eine Instanz, aber genau wie du sagst, gibt es dafür dann genau noch Sicherheitsnetze, die tatsächlich dann dafür sorgen, dass das alles richtig ist. Ich kenne sogar Lektoren, Lektorinnen, die tatsächlich keine Kommasetzung oder so können und trotzdem wirklich gut in ihrem Job sind, weil es um was anderes geht. Und dieses andere ist in meinem Modell, und das wollte ich eben gerade sagen, es gibt sehr viele unterschiedliche Modelle, glaube ich. In meinem Modell ist das eigentlich so im Idealfall eine Art Spiegel, dass man ganz, ganz, ganz viel einfach nur wiedergibt, was man in einem Text findet, wie man ihn wertet, dass man eigentlich ununterbrochen Wertungspositionen verdeutlicht, warum man das und das darin sieht und die ganze Zeit deswegen eigentlich so anbietet, was das für ein Kunstwerk am Ende ergeben könnte, wie dieser Roman aussehen könnte. Und das sind dann winzige Sachen zum Plot oder so etwas, wo wir alle auch irgendwie geschult sind. Wir alle sind unglaubliche Narratologen, weil wir so viele Filme und Romane gelesen haben und so. Und dass man das quasi immer die ganze Zeit so abklopft. Aber es geht dann auch noch viel kleinere Ebenen. Es ist auf einer Stilebene. Und oft ist es, dass man irgendwie, wie Literaturkritik auch, geheime Regeln eines Werkes identifiziert, würde ich sagen. So einen geheimen Kodex, eine geheime Konvention, wie das alles funktioniert. Und ununterbrochen alles darauf abklopft, dass das alles irgendwie organisch ist und zueinander gehört. Das wäre meine Theorie des Lektorats.
Und sag mal, hast du da irgendwie eine Art, wie du immer vorgehst? Also liest du erstmal das ganze Manuskript und dann machst du dir irgendwie grobe Notizen und dann gehst du nochmal irgendwie so Also arbeitest du erst auf der Makroebene und dann gehst du in die Mikroebene oder springst du einfach auf Seite 1 und fängst wild an, Kommentare an den Rand zu setzen? Oder ist es wirklich bei jedem Text sehr unterschiedlich, wie du da vorgehst?
Also es ist unterschiedlich. Im Idealfall ist es so, dass ich erstmal tatsächlich gerne so eine Art Spiegel präsentiere. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich das ganze Manuskript lesen kann, aber eigentlich auch, wenn ich nur Teile lesen kann, dass ich erstmal so ganz viel Feedback gebe, also fast so überströmend. Ich schreibe oft eine ganz, ganz schrecklich lange Mail, und es macht mir auch irgendwie Spaß, der ich so wie so eine endlose Literaturkritik alles zusammenfasse, was mir aufgefallen ist und so weiter. Und dann im Idealfall sage, so jetzt sagen wir mal 2 Monate, 3 Monate nimmst du dir jetzt Zeit und gehst nochmal daran und in dem Kapitel gab es ja den komischen Knick, guck dir das doch mal an, aber auch noch das und das und das ist mir aufgefallen und so weiter. Und später, wenn man dann sagt, jetzt wird es wirklich abgegeben, dann gehe ich tatsächlich linear eigentlich durch den Text durch und kommentiere viel, dass ich tatsächlich einfach sage, ich verstehe den Satz nicht, ich verstehe die Anspielung nicht oder die Normalleserinnen verstehen diese Anspielung nicht oder das kommt mir falsch vor oder das ist faktisch falsch, was hier passiert oder so. Aber auch sehr viel tatsächlich anfange, dann stilistisch rumzubasteln, dass ich das Gefühl habe, oh Gott, er wiederholt immer und immer wieder diese Wendung oder dieses Wort oder der Satz ist einfach komisch und teilweise bestimmt auch einfach nur eigene Manierismen oder so habe, die ich dann wiederum rüberschütte.
Und gehst du dann aber richtig rein und löscht das einfach oder ist das dann alles eher mit einem Kommentar von dir, wo drin steht, könnte man nicht eventuell hier noch das einmal die Wiederholung löschen oder gehst du dann noch richtig rein und löscht einfach, weil klar ist, dass das jetzt irgendwie nicht passt?
Ja, kommt aufs Naturell der Autorin an. Manchmal ist man zaghafter, manchmal ist man viel mutiger, aber ich mag sehr gerne diese Überarbeitungsfunktion von Word, obwohl Autorinnen sie hassen, weil sie das dann öffnen, dann stehen da 4000 Kommentare 7000 Änderungen und alles ist rot und so weiter. Aber es ist tatsächlich ganz praktisch, weil man kann es dann wegschalten wieder, muss das nicht sehen, wenn man was verändert und so weiter. Das kommt dann wiederum auch ganz auf die Autorin an, wie die dann damit umgeht. Kommt drauf an. Wie machst du das denn? Ist das gleich oder hast du eine völlig andere Sicht darauf, was du überhaupt an so einem Manuskript machst, wenn du da rumlektorierst?
Also ich lektoriere ja meistens oder habe in der Vergangenheit viel mehr Übersetzungen lektoriert, weil ich ja in der internationalen Literatur mehr unterwegs war. Und da ist es nochmal eine andere Sache. Da lektoriert man halt die Übersetzung. Das heißt, da findet ja kein Plot-Lektorat mehr statt oder da werden ja keine Fragen mehr an den Text an sich gestellt. Der ist ja einfach in dem Land des Erscheinens, dem Originalland, ist der ja schon lektoriert worden. Oder auch nicht. Das wäre auch nochmal eine andere Unterhaltung, weil in anderen Ländern einfach ganz anders oft lektoriert wird oder wenig oder gar nicht. Jedenfalls lektoriere ich dann die Übersetzung. Und das ist nochmal ein anderes Lektorat, weil das vor allem wirklich auf Stil und Rhythmus und Register den Text abklopft. Also ich habe eigentlich immer das Manuskript in der Originalsprache direkt daneben. Ich springe zwischen den beiden Dokumenten. Ich muss wirklich sagen, manisch hin und her. Also jeden Satz gleiche ich eigentlich ab. Ich habe mir manchmal vorgenommen, ja, vielleicht reicht auch jeder Zweite. Ich kann einfach nicht. Das ist wirklich, wirklich eine Manie. Dann gucke ich mir einfach an, wie klingt das im Original? Also stimmt hier der Rhythmus? Bei Dialogen ist oft die Frage, klingt das im Original nicht viel mündlicher und ist das jetzt in der Übersetzung auf einmal viel, viel getragener im Ton? Und so gehe ich da durch. Aber das ist tatsächlich natürlich eher so ein sehr nahes Textlektorat auf eher der Mikroebene, als das, was du auch gerade nochmal über die Makroebene beschrieben hast. Aber wenn ich ein deutsches Lektorat mache, klar, dann bin ich natürlich auch viel früher am Text dran und versuche natürlich auch früh eine Idee von dem Text zu bekommen und da so früh wie möglich Feedback zu geben.
Jetzt meine Frage, wenn man viel Feedback gibt, also gerade im deutschsprachigen Lektorat und viel verändert, ich habe gerade gesprochen von tausenden Kommentaren und so weiter, hat man es dann eigentlich mit schlechten Autorinnen zu tun, weil man so viel verbessern will oder muss? Oder stimmt das nicht? Ich kann mich noch gut erinnern, ein viel älterer Lektor einer anderen Generation, der mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auftrat und tolle, tolle Leute auch betreut hatte in seiner Karriere, der sagte zu mir, wenn ich jede Seite eine Korrektur machen würde, dann hätte ich ja schlechte Autoren. Ich habe gute ausgewählt, ich habe gute in den Verlag geholt. Das ist gar nicht nötig. Das kann man eigentlich so abgeben bei meinen Autoren.
Das ist natürlich der Traum, oder? Wenn man dann könnten wir auch hier 7 Titel im Programm betreuen. Aber das ist also, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein bisschen ich glaube, es ist bei jedem einfach anders. Ich glaube, es gibt LektorInnen, die machen ganz, ganz, ganz viel am Text und ich habe das Gefühl, wir beide sind vielleicht solche Leute, die da irgendwie sehr stark reingehen. Und ich habe auch immer eher das Gefühl, eher gebe ich alles rein und sage natürlich zu den AutorInnen, ihr könnt alles ablehnen, das sind alles nur Vorschläge, es bleibt euer Text, aber eher gebe ich einmal alles rein, was ich verbesserungswürdig finde, als einmal zu wenig und dann hätte man es aber eigentlich noch besser machen können. Weil die ganze Idee vom Lektorieren ist ja, aus einem sehr, sehr, sehr guten Text einfach noch besseren Text zu machen. Ich glaube, das ist aber tatsächlich ein bisschen Persönlichkeitssache. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier auch Kolleginnen haben, die viel weniger machen. Und nicht, weil sie weniger Arbeit reinstecken wollen, sondern weil sie einfach eher das Gefühl noch haben, wie du gerade beschrieben hast, der Autor hat sich schon was dabei gedacht. Der ist ja jetzt irgendwie bei Hansa im Programm. Das ist einfach schon sehr gut. Und ich muss hier und da eventuell ein bisschen mal irgendwie sanft eingreifen. Aber ich bin jetzt nicht dafür verantwortlich, von Seite 1 bis 300 jeden Satz einmal umgedreht zu haben.
Ich glaube, dass es aus Sicht von Autorinnen schon häufig so ist, dass wenig nicht mehr ist. Also es gibt vielleicht auch Einzelne, die tatsächlich den Text so heilig und sakrosankt finden, dass sie es sich gar nicht vorstellen können, dass es eine Majestätsbeleidigung ist, wenn da rumgewischt wird. Habe ich auch schon erlebt, dass das wirklich beleidigend war oder wirkte. Ich fand das ja eigentlich nur gute Angebote. Aber in der Mehrzahl der Fälle finden die Leute das dann eigentlich irgendwie faul und wollen sogar, ich habe auch schon öfter den Fall erlebt, dass Leute sehr viel ablehnen, das alles nicht machen wollen, aber es irgendwie toll fanden, die Alternative zu sehen, wo man dann auch denkt, Gott, das war jetzt eigentlich fast schon eine Simulation von Arbeit, dass man so viel in Wind lektoriert hat, aber total okay. Ich glaube, dass die Öffnung der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, dass sie vielleicht niedrigschwelliger wird, dass überhaupt viel mehr verschiedene Leute schreiben, im Sachbuch wie in der Belletristik mit ganz verschiedenen Hintergründen. Das bedeutet nicht, dass die jetzt alle einfach schlechter schreiben oder so. Aber es gibt viel unterschiedlichere Schreibweisen, interessanterweise. Und das führt Gott sei Dank auch dazu, dass, glaube ich, viel weniger Leute so das Gefühl haben, das ist jetzt einfach der heilige, große Text. Und daran wird gar nichts gemacht, außer dass jetzt irgendwie das feierlich von einem sehr guten Verlag in einen Umschlag gebunden wird. Davon sind wir Gott sei Dank weit weg. Und das ist eigentlich was Schönes. Das ist so, wie Theater immer kollektiver wird oder so, ist das auch bei der Literatur, dass das viel dialogischer ablaufen kann.
Und sag mal, weil du es gerade erwähnt hast, dass du auch ein paar LektorInnen erlebt hast, die auch einfach Teil einer anderen Generation waren und vielleicht auch auf eine ganz andere Art ihren Job noch interpretiert haben. Kannst du da ein bisschen so einen Abgleich machen? Also glaubst du, der Beruf des Lektors, der Lektorin früher war sehr anders oder die Schwerpunkte waren sehr anders verteilt als jetzt?
Ja, glaube ich schon. Ich glaube, auch heute gibt es ja wirklich eine interessante Form, dass es auch Lektorat wie alle Branchen in unseren seltsamen Zeiten nach außen drängen und es einzelne Lektorinnen gibt, keine Ahnung, monatelang für Kiwi, Miriam Schellbach, bei Klaasen oder
du
so.
Du selbst.
Ich selber.
ja, du hast doch viele Follower.
Im Öffentlichkeitsdrang, wo man ja wirklich Klaus Ziblewski, ein berühmter, toller Lektor unter anderem von Jandl bei Luchterhand, hat immer von den diskreten Kritikern gesprochen, dass das ganz klar war, dass man sich in eine zweite Reihe stellt und von dort aus arbeiten wird. Das hat sich verändert. Gleichzeitig habe ich beispielsweise in meiner Zeit bei Suhrkamp noch so jemanden wie den berühmten Fellinger erlebt, der da Cheflektor viele Jahre gewesen war und der mich ganz sicher nicht erlebt hat, weil der in einer derartig majestätischen Welt lebte von großer Aura und Kultur, dass der Praktikanten überhaupt nicht mit seinen Augen wahrnehmen konnte. Und da gab es, glaube ich, schon auch einigen Status zu verteidigen. Und es war natürlich ganz klar, dass man eben in bestimmten Verlagshäusern in einer Geistesrepublik lebte und mit den größten Geistern kommunizierte. Und das auf eine andere Art und Weise ablief. Und ich glaube, wer da drin war, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass viele, viele Texte richtige Schlachtfelder und große Aushandlungen war, sondern es gibt ja immer diese berühmte Geschichte, dass Manuskripte richtig händisch übergeben wurden. Und das wurde alles, glaube ich, etwas feierlicher begangen, als es heute der Fall ist.
Und ich glaube schon auch, dass, ich meine, wir sprechen jetzt auch über Zeiten, in denen es noch keine E-Mails gab, noch kein Social Media. Ich glaube schon, dass da auch einfach man auf ein paar weniger Kanälen unterwegs war und damit natürlich alles einfach auch ein bisschen langsamer war. Ich weiß gar nicht, ob einem weniger Manuskripte angeboten wurden, im Zweifel nicht. Im Zweifel kamen die einfach alle per Post. Aber das Tempo war einfach ein bisschen langsamer und ich glaube auch dieses starke Projektmanagement, was wir am Anfang auch betont haben, das wird man damals auch gemacht haben, aber mein Eindruck oder wenn Kolleginnen von früher erzählen, ist schon, dass sich das über die Jahre mehr und mehr in den Fokus gerückt ist und man früher doch einfach auch mal 3 Tage am Stück im Büro lektorieren konnte.
Genau, und heute, ich habe von einer Kollegin mal die schöne Anekdote gehört, dass sie morgens aufs Handy guckte und als erste WhatsApp sah, von einem Autor, ich habe Kater, was soll ich tun? Da sind wir angekommen, man ist eigentlich so eine Art Personal Assistant.
Oh Gott.
Also ich bin tatsächlich in zahlreiche Chatgruppen und so weiter verstrickt, in denen es auch um ganz andere Sachen geht und so weiter. Heute ist ja auch tatsächlich Autorschaft auch ganz häufig extrem diskursiv, nach außen drängend und so weiter. Und bei dem man so eine Art persönliche Beratung, Kommunikation teilweise durchführt, dann wieder über den Text spricht, dann Cover-Diskussionen und so weiter durchführt. Also auf viele, viele Ebenen ist man in einem größeren Durcheinander und weiter weg vom Manuskript. Vermisst du das teilweise? Ist deine Idealvorstellung von diesem Beruf nach wie vor die, dass du mit einer Kanne Tee in einer einsamen Hütte sitzt und einfach nur ruhig liest und schreibst und sonst gar nichts tust?
Wirklich gar nicht. Das ist wirklich gar nicht meine Idealvorstellung. Ich war mal für eine kurze Zeit freie Lektorin und das hat mich ganz unglücklich gemacht. Also ungefähr 2 Wochen lang habe ich gedacht, das ist das Tollste, was es gibt. Nur ich und der Text. Kein anderer will was von mir. Keine Mails kommen rein. Ich muss mich nicht darüber irgendwie, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie das Cover-Briefing hierzu aussieht. Und dann nach 2 Wochen hat mich das ganz unglücklich gemacht, weil ich dachte, genau das alles will ich aber machen. Ich bin außerdem eine Person, die einfach gerne im Verlag arbeitet. Ich arbeite gerne mit Kolleginnen zusammen. Ich habe das Gefühl, im Austausch mit anderen bin ich immer besser. Ich wünschte mir mehr Zeit für die Texte. Also es stört mich sehr, dass ich die oft einfach nach Feierabend irgendwie mache oder an den Wochenenden. Und das sind schon Momente, wo ich das irgendwie auch so ein bisschen verfluche und denke, ach, warum kann ich nicht einfach mal 2 Tage am Stück im Verlag irgendwie lektorieren? Und ich finde, die Arbeit am Text ist natürlich auch eines der schönsten Sachen an unserem Beruf, sonst hätten wir ihn nicht gewählt. Aber ganz viel anderes gehört für mich auch dazu, damit er wirklich so erfüllend wird. Also ich liebe auch diese ganze Kommunikation in alle Richtungen, aber... Florian hat ein Zeichen gemacht, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich liebe die Gleichzeitigkeit von allem, was wir machen müssen. Und ich liebe es auch, nicht nur zu lektorieren, aber ich liebe es auch zu akquirieren und die ganzen Kontakte zu haben und auf die Messen zu fahren und also alles, was dazugehört. Und ich, wenn jetzt jemand denkt, gerade was du beschrieben hast, ins Lektorat einsteigen bedeutet vor allem nur in Ruhe und in Muße zu lesen und am Text zu arbeiten, dann, wenn man freier Lektor, freie Lektorin ist, dann kommt man dem vielleicht schon etwas näher. Im Verlag würde ich sagen, nein, man muss schon auch richtig Lust haben auf die Arbeit mit sehr vielen verschiedenen Leuten an dem Text und mit der Bereitschaft, 80 Mails pro Tag zu kriegen, etc.
Mir geht es auch so, dieses freie Arbeiten, das ich auch mal ganz kurz ausprobiert habe, auch noch mit so akademischen Sachen, da war es tatsächlich so, dass ich sehr neidisch war auf Leute, die in eine Kantine gegangen sind. Jetzt bin ich in einem Verlag ohne Kantine, aber ist trotzdem viel kommunikativer und schön. Aber du, lass mich zu diesem, dass du sagst, miteinander sein, lass uns doch noch eine letzte Typologie treffen, nämlich die große Unterscheidung, zumindest im deutschsprachigen Markt, ist ja immer wieder die in deutschsprachiges Lektorat und internationales Lektorat. Sind das eigentlich völlig unterschiedliche Typen? Ich habe immer das Gefühl, ich sage es jetzt mal einfach für internationale Literatur, danach sagst du für deutschsprachig, international habe ich immer das Gefühl, das sind eigentlich tolle, polyglotte, aufgeschlossene, kosmopolite Menschen, die verschiedene Sprachen kennen, die es lieben, bei großen Dinners, bei der Buchmesse zu sein, die es lieben, Leute aus anderen Ländern zu kennen und mit ihnen befreundet zu sein und so weiter. Völlig anderer Menschenschlag als die deutschsprachige Lektoratsriege, oder?
Wirklich völlig anderer Menschenschlag. Das finde ich interessant. Also ich glaube, wenn man das wirklich so, wenn man da so stark Typen herausarbeiten möchte für beide Seiten, würde ich sagen, ja, da ist schon was dran, so ganz im Groben. Aber natürlich kenne ich auch ganz viele LektorInnen in der deutschen Literatur, die genauso sind, wie du es gerade beschrieben hast. Und auch vice versa.
Ich habe immer das Gefühl, das sind alles Höhlenschrate, die eigentlich nur im Rückzug leben. Nein, das stimmt überhaupt nicht.
In der deutschen
Literatur. Das stimmt nicht. Aber ein ganz bisschen, es gibt einen Unterschied, auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ja, und wenn man ihn wirklich, wenn man ihn so grob benennen müsste, finde ich, ist schon auch ein bisschen was dran an dem, was du beschrieben hast. Aber darf ich auch noch eine letzte Sache fragen? Nur weil wir da gerade ein bisschen vom Weg abgekommen sind und ich das schon interessant finde. Würdest du sagen, dass es wichtig ist als Lektor, als Lektorin, also dass man früher so stark hinter den Text und hinter den Autor zurückgetreten ist und ganz klar war, man findet nicht in der Öffentlichkeit statt. Findest du das irgendwie wichtig oder relevant, dass man heutzutage als Lektor, als Lektorin auch so eine öffentliche Persona sein kann, wenn man möchte, durch zum Beispiel Social Media?
Nach meiner brutalen Einschätzung nach ist es sogar wichtig, innerhalb des Verlags eine Art öffentliche Person zu sein, denn man ist ja auch im Verlag eine Art Missionarin für die eigenen Bücher. Und ehrlich gesagt, da geht es tatsächlich sehr viel um Dickköpfigkeit, Charisma. Eigentlich braucht man auch da ein ganz bisschen Diva-Qualitäten, um sehr für seine Bücher einstehen zu können. Auf diesen Vertreterkonferenzen ist das eindeutig so, dass es natürlich auch darum geht, diese Bücher sehr, sehr gut vorzustellen. Und an vielen kleinen anderen Stellen, in Teeküchengerede oder so genauso. Nach außen hin weiß ich nicht genau. Ich finde, es gibt auch sehr, sehr viele sehr gute Lektoren, Lektorinnen, die überhaupt nicht nach außen auftreten und die eine völlig andere Einschätzung des ganzen Tohuwabohus da draußen haben und die einfach einen extrem guten Blick dafür haben, welche Autorinnen so etwas können oder nicht können. Das wird heute bestimmt immer und immer wieder eingepreist, auch wenn es nicht die einzige Instanz ist. Aber da gibt es sehr unterschiedliche Wege, glaube ich. Ich finde eigentlich interessanter, wie Leute sich auch intern durchsetzen. Und da ist, glaube ich, die Geschichte auch des Lektorats eine Geschichte von Leuten, die tatsächlich harte Deutungskämpfe durchgeführt haben für einzelne Bücher, die immer und immer wieder eben alleine schon erstmal ihren Verlag, danach die Presse, danach die Leserschaft, den Buchhandel, die so viele Züge machen mussten, um etwas durchzubringen, dass das schon hard ones sein müssen.
Das stimmt total. Das habe ich, da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht, aber du hast total recht, dass man auch innerhalb des Verlages irgendwie eine zentrale Funktion einnimmt. Wenn man selbst als Lektor, als Lektorin nicht für den Text brennt, den man gerade durchs Haus trägt und das irgendwie deutlich wird, dann hat dieses Buch schon verloren. Also eine der wichtigsten Sachen ist, dass man immer, immer, immer alle anderen für sich einnimmt, hinter sich versammelt und dafür sorgt, dass alle sagen, ja stimmt, hast recht, das wird was.
Und deswegen ist ja das Interessante, aber das ist vielleicht auch nur für eine bestimmte Größe von Häusern. Du hast ja vorhin von ganz anders strukturierten Häusern, in denen die Leute 15 Bücher machen. Die können sie gar nicht alle lieben, das ist ja ganz klar.
Da läuft das anders.
Da läuft es auch ganz anders, dass in Verkaufsrunden mit ganz anderen Abteilungen zusammen entschieden wird und so weiter. Aber in solchen Publikumsverlagen wie bei uns oder natürlich in kleineren Verlagen noch viel stärker, ist auch eine sehr unbarmherzige Sache, wenn keine Liebe da ist. Das kommt mir dann immer so ein bisschen vor wie so eine erloschene Beziehung, die noch eine Wohnung teilen muss oder so. Dass man was vor sich hertragen muss und auf 100 Stellen präsentieren muss, weitertragen muss, nach draußen bringen muss. Und es gibt ja diesen schrecklichen Moment, dass tatsächlich im ganzen Haus so langsam der Enthusiasmus erlischt durch irgendwas, keine Ahnung, Textlektüre oder viele andere Faktoren, die da reinkommen können. Oder dass auch Bücher zwischen Lektoren, Lektorinnen hin und her geschustert werden aus irgendwelchen Gründen. Und plötzlich niemand mehr da ist, der mal beim Einkauf gesagt hat, ich liebe es so sehr, dafür werde ich alles tun. Und das ist oft für Bücher schwierig.
Ja, aber das passiert uns natürlich nie mit unseren Büchern.
Nein, aber in anderen Verlagen ständig.
Aber wir haben das schon mal mitbekommen.
Ja, genau.
Aber Florian, du musst mir jetzt noch eine Schätzfrage stellen. Aber vorher will ich doch, das brennt mir jetzt auch noch als Frage, wie sagt man? Das brennt mir auf den Lippen, danke. Was hättest du geantwortet, wenn ein Autor oder eine Autorin dir geschrieben hätte, ich habe einen Kater, was jetzt? Was wäre dein Power-Tipp gewesen?
Ich weiß nicht. Ich hatte Gott sei Dank echt lange nicht mehr solche Kater, dass ich solche schrecklichen Fragen stellen musste. Ich hätte vor allem keine andere Person gefragt. Ich finde eigentlich, die Dummheitsgefühle gehören auch zur Strafe dazu. Und es weist auf eine toxische Beziehung Autor, Lektorin hin, wenn sehr persönliche Sachen plötzlich frühmorgens gestellt werden. Nicht gut.
Gut, so ein Kater ist jetzt ja nicht hyperpersönlich, aber gut, früh am Morgen muss man da vielleicht nicht.
Kommt auf den Kater an. Meine Schätzfrage ist ein bisschen peinlich, weil jetzt haben wir schon die ganze Folge uns auf die Schulter geklopft und über das interessante Lektorat geredet. Das mache ich jetzt aber konsequent weiter. Denn eine interessante Sache ist immer, und da gibt es große Unterschiede zwischen Lektoren, wie viel Korrekturen Bücher haben. Daran merkt man auch ganz viel darüber, was am Ende noch passiert ist und auch, was du gesagt hast, wie organisiert Leute sind. Denn irgendwann geht es darum, glaube ich, wirklich Fehler rauszufiltern, das Korrektorat sehr im Griff zu haben, irgendwie die verschiedenen Fäden zueinander fließen zu lassen, was Autoren am Schluss noch einspeisen, was wiederum eben das Korrektorat sieht, was man selber noch sieht und so weiter. Und es kann ganz unbarmherzig sein, wenn dann am Schluss auf der Rückseite schreckliche Schnitzer sind oder dergleichen. Meine Frage ist, ich habe in all meinen Büchern bisher Korrekturen durchführen müssen, auf jeden Fall immer, und ich glaube, es gibt auch nahezu keine Bücher ohne. Was war mein bestes Ergebnis? Wo hatte ich am wenigsten Fehler?
Du meinst, aber da muss ich noch einmal kurz nachdenken. Also du meinst, nachdem das Buch gedruckt wurde, hat man noch Fehler gefunden? Ja. Oder du meinst in dem Manuskript?
Nee, im Manuskript ist ja ein endloser Prozess. Aber nachdem es gedruckt wurde, haben wir da immer hier, steht auch bei Hansa noch ganz schön, da stehen die ganzen Erstexemplare, in die Korrekturen lange Zeit noch händisch eingetragen wurde. Das ist immer ganz schön bei Sophies Welt oder so nachzugucken, was da für komische Fehler drin waren in den ersten Auflagen. Und heute tragen wir das natürlich in PDFs ein, aber immer gibt es diesen Rücklauf von Fehlern, die dann gefunden werden, sobald das Buch gedruckt ist.
Okay, und ich soll schätzen, was mal die geringste Fehlerzahl war, die bei dir in einem Buch gefunden wurde? 1.
0. Ich bin so stolz darauf. Das gibt's gar nicht. Das war nicht ein umfangreicher Roman, nämlich Fatma Aydemirs Djinns.
Was?
Weiß ich nicht, wie es passiert ist. Wirklich nicht.
Das ist ja irre.
In allen anderen Büchern, also das soll jetzt wirklich gar nicht zu sehr Schultergeklopfe sein, weil ich darin eindeutig nicht der allerbeste bin und in allen Büchern eigentlich immer sich gehört. Eigentlich, sobald der Autor oder der Verleger es aufschlagen, finden sie sofort auf Seite 743 einen Fehler. Und bei Djinns, obwohl das echt ja ein umfangreicher, epischer Roman ist, weiß ich nicht, wie wir es gemacht haben, aber wir haben den Text so oft hin und her gegeben, dass er am Schluss völlig makellos war und ich ganz, ganz erstaunt war, weil ich dachte, das kann nicht sein, irgendein schrecklicher Schnitzer muss in diesem Buch stecken.
Nein, also herzlichen Glückwunsch, das finde ich ist wirklich eine Leistung und vor allem finde ich das auch eine Leistung, weil ich ganz fies gedacht habe, naja, okay, das war jetzt auch ein Buch, was so wenig sich verkauft hat, dass viel zu wenig Leute gelesen haben und da sind bestimmt Fehler drin, aber du hast einfach keine Rückmeldung bekommen. Aber Djinns hat sich ja so, so, so gut verkauft, dass da ja hunderttausende LeserInnen einen Fehler hätten finden können. Also hätte es einen gegeben, er wäre auf jeden Fall gefunden worden.
Ja, aber jetzt wahrscheinlich, nachdem wir das ausgestrahlt haben, wird jemand ganz aufmerksam gucken und schreckliche Fehler finden auf dem Cover.
Okay, aber Fazit dann ja eigentlich perfekter Lektor, oder? Perfektes Lektorat.
Nein, es ist einmal passiert und jetzt ist es vorbei. Der Zauber ist gegangen.
Ja, schade. Eigentlich wäre jetzt auch noch die gute Gegenfrage, in welchem Buch, was waren die meisten Fehler, die in einem deiner Bücher gefunden wurden?
Darüber darf ich überhaupt nicht sprechen, aber es gibt hier tatsächlich eben einzelne dieser Exemplare im Verlag. Also es kann auch einfach, es können viele, viele Dinge am Ende, das ist ein komplizierter Prozess, das alles zueinander fließen zu lassen, weil natürlich die Autorin auch nochmal liest, gleichzeitig Korrektorinnen, gleichzeitig man selber vielleicht noch lektoratsmäßig inhaltlichere Korrekturen hat. Und am Schluss wird das tatsächlich, ist das sehr schwierig, Konkordanz zwischen all diesen Fassungen herzustellen. Und deswegen gibt es ganz manchmal Bücher, bei denen in der ersten Auflage wirklich was verrutscht ist. Und das kennen wir auch alle einfach als Leserinnen, dass man wirklich denkt, hä? Was ist denn hier passiert? Hier ist irgendwas einfach nicht erfolgt.
Aber nicht bei Djinns.
Nicht bei Djinns. Sonst elsewhere überall.
So, okay.
Das war schön. Jetzt schließen wir die Büchse der Pandora Lektorat wieder.
So ist es.
Und bis bald. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.